Radio Difficulture. Sehr geehrte Damen und Herren, nach der Sendung Misstöne, Science Fiction und Schizophrenie geht es gleich weiter im Klartext mit der Geschichte einer interessanten Frau. Die erste Folge der Lesungen aus Marie Metrayer, Die Reise der Seele, sendeten wir am 4. Dezember 2016. Die Sendung ist wie diese nachzuhören auf www.difficulture.ch. Radio Difficulture auf Radio Lora International, SO 21, ist das Portal des Zürcher Instituts für höhere Paranoia, das durch meine Wenigkeit mit beharrlich nachdenklicher Laziness betrieben wird. Mein Name ist Tobias Markus Strebelinski, erreichbar über Facebook oder im dreidimensionalen Raum. Vergesst nicht zu spenden für www.lora.ch. 60 oder 120 Franken pro Jahr für ein freies und wildes Medienprojekt sind gut investiertes Geld. On ne guérit jamais de son enfance ist vielleicht die dichteste Verdichtung des Inhalts der folgenden Sendung. Ich lese den Klappentext des Buches, das hier vorgelesen wird. Dieses Buch erzählt die ungewöhnliche Lebensgeschichte einer faszinierenden Frau. Marie Metrayer, die aus einfachen Verhältnissen stammte und in einem Walliser Bergdorf als Weberin lebte, hat in ihrem Leben verwirklicht, was viele Menschen heute suchen: eine kreative, handwerkliche Tätigkeit, Unabhängigkeit, Harmonie mit der Natur und eine intuitive Beziehung zum Übersinnlichen. Das Leben dieser Frau beginnt in einem Unterwalliser Tal zu Beginn des letzten Jahrhunderts. Marie Metrayer wurde 1901 geboren. Zwischen 1974 und ihrem Todesjahr 1979 berichtet sie der Journalistin Marie-Madeleine Brumagne über ihr Leben. Evolaine ist das Bergdorf südlich von Sitten, in dem Marie ihr Leben lang war. Sie erzählt aus ihrer Jugendzeit. Es geht um ihren Vater, den Lehrer und Medizinmann, um ihre Revolte gegen den Glauben, von dem ihre Mutter besessen war, um die diktatorische Strenge des herrschenden Katholizismus, dieser Bürokratenreligion, wie sie sagt, die jede Spiritualität im Keim erstickte und die ihre Kinder in Schuldgefühle trieb. Sie gibt uns den Blick frei auf eine Kultur, die in systematischer Gründlichkeit mit hypnotischer Arbeit Menschen in Angst und Abhängigkeit brachte. Dafür musste den Kindern rechtzeitig der eigene Sinn ausgetrieben werden. Am härtesten traf es die kreativen und spirituellen Geister. Wenn wir im Jahr 2017 über Kontrolle und Überwachung reden, können wir uns schwer vorstellen, dass es über lange Zeit in unserem Land ein Regime gab, das mit der einfachen, gesellschaftlich-medialen Technik von Angsthypnose und schwarzer Pädagogik die Menschen derart in die Knie zwingen konnte. Mit einem absolutistischen und lebensfeindlichen Überwachungs-, Kasteiungs-, Selbstüberwachungs-, Denunziationsregime gelang es den Mächten von Krieg und Katholizismus über lange Zeit, den Menschenkindern ihre Selbstständigkeit, ihre Freiheit, ihre Lust und ihre Kreativität zu zerstören. Aber hören Sie lieber Marie Metrayer zu als mir, denn sie erzählt auch von ihren Begegnungen mit Feen, von ihrer Beziehung zum Ganzen und zum Heiligen und von der unnötigen Angst vor dem Tod. Eines Tages hörte ich einen Psychiater sagen, von seiner Kindheit genese man nicht. On ne guérit jamais de son enfance. Aber zuerst noch ein kurzer Text von Hans Blumenberg über den revolutionären Drang der Menschen, Herr über die Wirklichkeit zu werden und damit die ohnehin schon brutale Wirklichkeit an Brutalität deutlich zu überbieten. Ja, manchmal ist es halt ein bisschen schwierig.
Einfach auch hören, nur einfach ganz entspannt zuhören. Das ist von Hans Blumenberg, Archaische Gewaltenteilung. Nach dem Absolutismus der Wirklichkeit. Jetzt kommt das Zitat. Sie konnten das entscheidend Göttliche gar nicht weit genug von sich entfernt denken. Die ganze Götterwelt war nur ein Mittel, das Entscheidende sich vom irdischen Leib zu halten. Luft zum menschlichen Atem zu haben, hätte Kafka an Max Brod geschrieben am 7. August 1920.
Und jetzt
redet Herr Blumenberg wieder. Dem dieses Erfolgs überdrüssigen mag Beherrschung der Wirklichkeit als ein ausgeträumter, des Träumens nie wert gewesener Traum erscheinen. Überdruss und Unbehagen zu kultivieren geht leicht an, wenn man die Bedingungen als selbstverständlich hinnimmt und nicht mehr notiert, unter denen Leben seine Bedrängnis nur noch in marginalen Problemen erfährt. Kulturen, die zur Beherrschung ihrer Wirklichkeit noch nicht gelangt sind, träumen den Traum weiter und würden seine Verwirklichung denen entreißen, die aus ihm schon erwacht zu sein glauben.
Wenn man
den Blick von den professionell oder gar professoral ausgemalten Schrecknissen der Gegenwart und erst recht der Zukunft zurück auf die der Vergangenheit und Vorvergangenheit, stößt man auf die Notwendigkeit, einen Ausgangszustand vorzustellen, der die Erfordernisse jenes alten Status Naturalis, philosophischer Kultur und Staatstheorien erfüllt. Dieser Grenzbegriff der Extrapolation fassbarer geschichtlicher Merkmale ins Archaische lässt sich formal in einer einzigen Bestimmung festhalten, als Absolutismus der Wirklichkeit. Er bedeutet, dass der Mensch die Bedingungen seiner Existenz annähernd nicht in der Hand hatte und, was wichtiger ist, schlechthin nicht in seiner Hand glaubte. Er mag sich früher oder später diesen Sachverhalt der Übermächtigkeit des jeweils anderen durch die Annahme von Übermächten gedeutet haben. Was zu diesem Grenzbegriff berechtigt, ist der gemeinsame Kern aller gegenwärtig respektierten Theorien zur Anthropogenese.
Alles klar, Herr Kommissar?
Ja, klar.
Reise der Seele, zweites Kapitel. Und dann sagte ich Nein. Ehe ich von den Eltern rede, muss ich noch zwei Worte zu Großvater Rumpf sagen, der so rasch nach seiner Verheiratung starb. Er hatte 4 Schwestern, die als Lehrerinnen nach Russland fuhren. Drüben haben sie alle sehr gute Partien gemacht. Es waren verführerische, elegante Damen, die es zu etwas brachten. Wie man so sagt, sehr wohl. Eine dieser Tanten, Louise, hatte Großmutter Geld geschickt, damit sie ihrer Tochter, meiner Mutter, eine Ausbildung gebe. So konnte diese das Lehrerseminar besuchen. Großvater Rumpf hatte eine Schmiede, das habe ich dir schon gesagt. War es nicht eine Sägerei? Daneben Landwirtschaft. Mein Vater war ein wirklich erstaunlicher Mensch. Mit 16 Jahren hatte er Studien hinter sich, war Lehrer, angestellt. Ein guter Start, wenn auch der Zahltag nicht gerade schwer wog. Ein hervorragender Lehrer. Er wusste die Intelligenz, den Geist der Kinder zu entwickeln. Gab seinen Unterricht in Lanna, wo wir uns für den Winter einrichteten. Ich war stolz, seine Schülerin zu sein. Er sagte, Er wolle aus uns keine Gelehrten machen, sondern uns beibringen, selbstständig aus uns heraus denken zu lernen. Er lehnte jede unnütze Auswendiglernerei ab. Nichts davon aus dem Kopf. Wir mussten verstehen. Von daher gesehen hatten wir, die zugleich seine Schüler und seine Kinder waren, hatten meine Brüder und ich außerordentliches Glück. Er war ein Erwecker. Gewiss, wir lebten sehr abgesondert von den anderen Kindern. Eine gewisse Ausgelassenheit hat uns immer gefehlt, doch lernten wir immer mit Freude, unsere Neugier wuchs, ein Wissensdurst, aber auch das Herz. Diese Freude habe ich ein Leben lang, bis heute, bewahrt. Anfang des Jahrhunderts hat sich mein Vater eine ganze Bibliothek aufgebaut. Er ließ uns lesen. Das war damals ganz außergewöhnlich. Auch war er auf alle Arten von Zeitschriften abonniert, woraus man sich eine Kultur, eine Bildung zimmern konnte. Bedenkt man seine ländliche Herkunft, war er erstaunlich kultiviert. Alles fand sein Interesse. Wie ein Schwamm sog er es auf. Aber er war sehr allein, einsam. Wo wollte er in so einem Dorf Gesprächspartner hernehmen, die seine Interessen teilten? Klar, er hatte seine alten Freunde, die ihn besuchten und die er mochte. Dennoch hätte er andere Kontakte gebraucht. Die hat er nirgends gefunden. Mit meiner Mutter unterhielt er sich wenig. Sie waren zu verschieden. Sie war keineswegs unkultiviert, weit davon entfernt. Doch ging bei ihr alles in einem Glauben, wie soll man das sagen, in einem klassischen Glauben auf. In einer strafenden Gottesfurcht, in einer schuldig machenden Glaubenslehre, die aus lauter Geboten, Regeln und Gebrauchsanweisungen bestand, die man genau zu befolgen und anzuwenden hatte. Als ich dann ein bisschen älter war, um die 16, dachte ich, eine Bürokratenreligion ist das, ja. Es gibt kein anderes Wort dafür, so ist es. Ein Schubladenglaube, wenn du so willst. Man kann darin alles schön stapeln, wenn nur nichts darüber hinausschwappt. Ein Glaube, der dem Herzen nichts gab und nichts dem Geist. Von Zeit zu Zeit, also nur sprach Vater mit Mutter, Allgemeinheiten, bodenständiges Zeug. Während er doch einen Wissensdurst hatte, den man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann. In der Wüste, in der wir lebten, damals musste man sich seine Kultur selber schaffen. Heute stehen uns viele Hilfsmittel zur Verfügung, alles durcheinander. Mein Vater dachte viel nach, er war sehr weise. Wir hatten keinen Arzt im Dorf, er aber kannte alle Pflanzen, pflegte und heilte die Kranken mit Kräutern und Wurzeln, die er sammelte. Ich habe noch ganze Säcke davon, sie hängen seit 25 Jahren im Dachboden, schal geworden, doch kann ich mich nicht davon trennen. Er renkte gebrochene Glieder ein. Vor allem aber hatte er starke magnetische Kräfte. Wenn er sie berührte, hörten die Leute auf zu leiden. Ich erinnere mich an ein kleines Mädchen, genau in meinem Alter, 8 Jahre, das hatte ein Bein gebrochen. Er legte ihm Pflaster auf, schiente das Bein. Sie ist problemlos weitergewachsen, das Bein war in Ordnung. Ich erinnere mich auch an einen Jungen, Moron, glaube ich, war's. Dem hatte ein Felsbrocken den Knöchel zermalmt. Man brachte ihn zu uns. Ich hörte, wie mein Vater erklärte, ich weiß nicht, ob ich sein Bein retten kann. Es sind 7 Brüche. Er ging und holte seine Pflaster, seine Kräuter, viel Tolu-Balsam brauchte er, der wie Wachs knetbar war und ebenso gut härtete, hielt. In der Küche machte er in dem Herd ein Feuer, kochte seine Kräutermischung lange aus. Woraus hatte er die Binde gemacht? Ich weiß noch, wie er die kalt ausgezogene Salbe über die Kräuter strich, auf den Knöchel, und dass er den Verband mit einer Schiene festigte. Tatsache ist, dass dieser Mann vor etwa 15 Jahren gestorben, nie hinkte. Mein Vater braute auch eine Wundsalbe. Ich habe jemanden gekannt, dessen Gesicht von einer explodierten Ladung Pulver völlig verbrannt war. Dem blieb keine Spur einer Narbe. Ich erinnere mich vor allem an die empfindsamen Hände meines Vaters, an ihr Fluidum. Als wäre nichts dabei, erspürten sie die Krankheiten der Leute. Arzneien und magnetische Kräfte wirkten zusammen, zwangen die Heilung herbei. Und gegen den Schmerz benützte er Köpfe von Mohnblumen, die er in siedendem Wasser aufgoss. Sein Geschick bestand auch darin, die Heilkräuter auf Gewicht und Alter des Patienten richtig abzustimmen. Solch althergebrachte Arzneikunst gab es in allen Tälern, nicht nur bei uns. Die Ärzte wohnten in Sitten, das war weit weg. Nun, da es in Evolen einen Arzt gibt, möchte man meinen, die Leute wären öfters krank. Ob die Möglichkeit, sich behandeln zu lassen, nicht auch die Krankheit selber schafft? Früher starben hier die Leute stehend. Sie achteten nicht auf Alarmzeichen, gingen zur Arbeit und, nun ja, wenn dann der Augenblick zu sterben kam, setzten sie sich hin, legten sich nieder, aus. Ja, sie starben aufrecht, im wahrsten Sinne des Wortes. Es musste so sein, kann man sagen. Mein Vater verarztete auch die Tiere. Wenn welche mit Geschwüren übersät waren, furchtbare Wunden, die sich auf 20 Quadratzentimeter ausdehnen können. Die Haut springt auf, das Blut fließt aus, griff mein Vater zu jenem weißlichen Schimmel, der sich in den Stellen an der Decke bildet. Er bedeckte die Wunden damit. Es war das Penicillin vor seiner Entdeckung. Viele haben es früher mit gleichem Erfolg angewandt. Wie konnte er neben seinem Beruf, neben der Landwirtschaft, dies alles herausfinden, lernen? Es stimmt, wenn man sich an etwas völlig hingibt, kommt die Zeit erst zu ihrer vollen Entfaltung. Ja, sie vermehrt sich sogar. Es ist wie mit der wunderbaren Brotvermehrung, vor allem, wenn es darum geht, anderen zu Hilfe zu kommen. Das Wunder ist, Leute, die anderen Gutes tun wollen, finden immer Zeit dazu. In seinen letzten Lebensjahren beschäftigte er sich nicht mehr sehr mit den Kranken. Endlich gab es einen Arzt im Dorf. Dennoch kam man seine Ratschläge einholen, was er nie abschlug. Ich hatte ihn auf eine Bibliothek abonniert. In den Büchern, die er erhielt, entdeckte er viele Wörter, die ihm neu waren. Er war 1865 geboren. Die Sprache hatte sich seither entwickelt. Immer hatte er ein dickes Wörterbuch daneben, suchte darin die Definitionen. Lag es gerade nicht in Reichweite, schrieb er die Wörter in ein Heftchen, um sie nicht zu vergessen. Es verging kein Tag, an dem er nicht seinen Larus aufgemacht hätte. Mit 65 las er 4-5 Bücher die Woche. Mit 87 ist er gestorben. Du kannst nachrechnen. In seinem letzten Jahr hat er das Wörterbuch aufgegeben. Nun, denke ich, lohnt es sich nicht mehr, sagte er. Er hielt uns an, ein gepflegtes Französisch zu reden. Zu Hause aber sollten wir nur unseren Dialekt, das Patois, brauchen. Wenn ihr untereinander Französisch redet, bekommt ihr eine lächerliche Ausdrucksweise. Ihr werdet die Wörter verhunzen. Ihr müsst es in der Schule lernen und es dann reden, wenn ihr es richtig könnt. Ich will nicht, dass ihr schlechte Gewohnheiten entwickelt. Es ist eigenartig, aber später habe ich in den Memoiren von Mistral dieselben Ratschläge wiedergefunden. Er schrieb ungefähr dies. Zu Hause haben wir uns unseren provinzialischen Dialekt gesprochen, als wir Kinder waren. In der Schule lernten wir Französisch. Wir haben die beiden Sprachen niemals vermengt. Du redest so gut von deinem Vater, und doch merke ich, dass du etwas verschweigst. Ja, es ist Flucht nach vorn. wenn ich so über ihn rede. Aber es tut mir weh, sagen zu müssen, er habe getrunken. Wahrscheinlich war es nicht seine Schuld. Oh nein, ich will niemanden anklagen. Empfindsam, empfindlich wie er war, hat er nicht jene Kontakte gefunden, die er zu seiner Entfaltung gebraucht hätte. Seine Frau und er hatten so verschiedene Temperamente. Da hätte er den Ausflucht im Alkohol gesucht. Warum verschweige ich es? Alle wussten, dass er trank. Und trotz seiner Kultur, seiner Empfindsamkeit, wegen ihr wohl, wenn er getrunken hatte, konnte er so gemein werden, wie jeder andere betrunkene Mann. Ich liebe meinen Vater, liebe ihn noch. Ich habe sein Unglück verstanden. Und deine Mutter? Liebstest du sie? Liebtest du sie? Das ist, was mich plagt. Ich fürchtete sie. Nie konnte ich sie wahrhaftig lieben. Sie war unversöhnlich. Zu Hause besaßen wir sehr wenig, wegen diesem Unglück des Vaters. Hunger haben wir nie gelitten, aber fast immer nur Kartoffeln gegessen. Nun, mit ihrem religiösen Tick, fand unsere Mutter es dabei noch unbedingt nötig, das Wenige, das wir besaßen, den kleinen Negerlein zu schicken. Die Missionare hatten in einer Predigt davon gesprochen. So schnallten wir den Gürtel noch enger. Wahr ist, meine Mutter wurde im Religionsunterricht, in der Schule, in der Kirche, genauso zu Schuldgefühlen gedrängt, wie wir später. War also eine ganz im tiefsten verängstigte Frau, die in ständiger Furcht vor der Sünde lebte, in Angst vor den Flammen der Hölle. Meine Großmutter, nein, die war anders gewesen. Ich hörte sie zu meiner Mutter sagen, mit deiner Fuchtel bringst du die Kinder um, ich habe dich nicht so erzogen. Und es stimmt, mit ihrem religiösen Unbedingtheitswahn machte sie mich kaputt. Und doch bin ich mir sicher, dass sie nie wirklich Böses getan hätte. Aber sie war von ihrer Erziehung gezeichnet. Für eine Frau, damals, musst du wissen, war allein die Tatsache, dass sie auf der Welt war, eine Sünde. Evas Tochter, Erbsünde. All diese in 20 Jahrhundert christlicher Zivilisation aufgetürmten Vorurteile, für welche die Frauen, darunter meine Mutter, bezahlten. Das ist nicht nichts. Die Frau war die Verführerin, die Kirche bedachte sie nur mit Ehrerbietung, wenn sie Jungfrau und Märtyrerin war. Der eheliche Akt schon war Sünde, wenn er nicht zum Zweck der Zeugung vollbracht wurde. Auf der Kanzel sang man das Lob der kinderreichen Familien, versprach ihnen das ewige Heil, da man ihnen hier unten schon kein anständiges Leben zu bieten hatte. Die wenigen Frauen, die sich solch angeborener Versklavung entgegenzustellen wagten, bedrohte man mit ewiger Züchtigung. Tag für Tag musste man sich von Sünden loskaufen. Zu Hause verbrachten wir die Abende im Gebet. Die Mutter ließ uns auf die Knie gehen, dort mitten im Zimmer. Man richtete sich ein. Jeder griff nach einer Zeitung, einem Buch. Wir hörten nicht mehr darauf, was sie uns befahl. Was zu viel ist, ist zu viel. Alle lebten wir in Revolte zu diesem Glauben, mussten diese aber tarnen, bekamen religiöse Verdauungsbeschwerden, Herzklopfen bei diesen Übungen. Dennoch waren wir gläubig, alle sind es geblieben. Aber diese Art Frömmigkeit, die im Hersagen von Pater Noster und Oremus bestand, nein, das nicht. Es schmerzt mich sehr, auf diese Weise von meiner Mutter zu sprechen. Sie ist nicht mehr da, kann sich nicht verteidigen, kann die Gründe für ihr Verhalten nicht klar machen. Man könnte meinen, ich wolle sie verleumden. Ein Gedanke, den ich weit von mir weise. Doch niemand von euch musste mein Leben neben ihr leben. Mein armer Großvater sagte, Mariechen, ach, ich muss alles tun, was stimmte. Ich krümmte mich unter den Lasten und Pflichten, an etwas anderes denken neben dem Alltagstrott, mich zu bilden versuchen, das war mir nicht erlaubt. Ich hätte auf schlechte Gedanken kommen können. Zu meinem eigenen Besten wollte meine Mutter mich immer zurück, wollte mich um jeden Preis bei der Hausarbeit halten, bei der Landwirtschaft, Mist austragen, Schweine tränken, Kartoffeln jäten, unsere und die vom Nachbarn, Heu wenden, im Sommer für sie, für uns. Es brachte diese Arbeit nur Schweiß und Müdigkeit, nicht die geringste Entlöhnung, nicht das kleinste, mindeste Geld. Darüber hinaus hieß es dann beten. Ich war nicht geldgierig, aber wir hatten wegen Vaters Unglück Schulden. Das Haus war in Gefahr. Es sollte verkauft werden. Auf irgendeine Art musste ich unser Leben verdienen. Meine Mutter dachte, wenn ich mich auswärts verdingte, wäre das, um meinen Spaß zu haben, mehr noch. Und so ungerecht, um, wie sie sagte, auf meine Kosten zu kommen. 3 Jahre besorgte ich Kartoffeln, Heu, Schweine, Essen, Abwasch, einfach alles. Und dann sagte ich, nein. Du kannst nicht wissen, was es heißt, nein zu sagen in so einem überkatholischen Land wie dem unseren. Ich habe dir erzählt, dass ich bis in mein 20. Jahr die Revolte in mir verschloss. Ich musste gehorchen. Doch mit der Zeit hörte ich auf, an die Prozessionen zu gehen, zur Sonntagsmesse. Ich fastete nicht mehr. Vorbei die Vespern, die Andachten, Novenen, Missionen. Meine Mutter verstand nicht, wie ich zurückweisen konnte, was sie für sich und mich erhoffte, das Heil. Sie verstand nicht, dass ich mich auflehnte gegen das Bild, das sie vom Glauben machte. Ich habe festgestellt, dass jene Leute, die sich da nicht genug hervortun konnten, nie aus der Kirche kamen. Dass diese Weihwasserhintern die Erfüllung ihrer Pflichten, die Übung von Tugend und Nächstenliebe durch frömmelndes Getue ersetzten, das ist alles. Ich hingegen, die nicht mehr praktizierte, ich hatte meinen Glauben erhalten, wollte den Kardinaltugenden eine lebendige Bedeutung geben. Seit meinem Bruch hatten diese Werte, so wollte es mir scheinen, eine neue Dimension erhalten, eine größere, weitere, offenere, welthaltigere. Ist dir nicht Sehnsucht nach gewissen Gottesdiensten geblieben? Wie sonderbar es auch erscheinen mag, ich habe keine verklärte Erinnerung von all den in der Kirche verbrachten Stunden, nicht Messe noch eine andere Andacht oder gar Prozessionen. Natürlich, da waren die Gesänge, die Musik, ein Duft von Weihrauch, das hatte ich gerne. Doch mit 8 Jahren war ich schon angeschlagen, vom Katechismus in Schuldgefühle getrieben. Wir seien Satans Kinder, hat man uns gelehrt, Stockschläge sei alles, was wir verdienten. Nein, ich hätte nicht eine Erinnerung an eine Predigt, die Trost gewesen wäre und konnte nie genug tun. Erzähl mir von den Prozessionen. Früher gab es am 15. August eine sehr schöne, großartige. Die ging in Evolène los, stieg nach Le Sage hinauf, schlängelte sich nach La Forcla, Zepec, kam nach Audaire herunter, um zurück nach Evolène zu gehen. Das war eindrücklich, mit Bannern, die da in der prächtigen Landschaft schwebten, und zu dieser kamen alle anderen hinzu, die es von alters her gab, 7 im Frühjahr, davon eine große im Büßergewand. 3 weitere im Sommer, dazu die beiden ersten und am dritten Sonntag im Monat. Die beiden am ersten und am dritten Sonntag im Monat. Letztere mit dem Heiligen Sakrament, den Standarten, den Menschen in weißen Gewändern. Die Männer schürzten die Kapuzen ihrer Gewänder wie eine Mütze. Die Gesichter der Frauen waren unter einem Schleier verborgen. fast hätte ich vergessen, da gab es noch die außerordentlichen Prozessionen bei großer Dürre oder unaufhörlichem Regen. Das haben die Pfarrer abgeschafft, weil die Prozessionen zu viele Neugierige anlockten, die sie als einen folkloristischen Aufzug ansahen. Mir scheint auch, es sei ihnen zu dumm geworden, so oft einen verordneten Spaziergang zu machen. Mit der Unterdrückung der Prozessionen begann ein Nachlassen des Praktizierens. Damit wurde eine Bresche in den Kult geschlagen. Heute aber stelle ich fest, dass die Jungen im Mai sehr oft zur Kirche gehen. Sie mögen einen Augenblick meditieren, mit sich allein sein, ja eine Kerze schimmern sehen. Gewiss beten sie. Hingegen weisen sie jegliches Schuldgefühl zurück, das man ihnen anhängen möchte. In unserer Kindheit war das schrecklich, furchtbar. Wir kamen uns unwürdig vor, ohne etwas Böses getan zu haben. Das erleichtert einem das Erwachsenwerden nicht gerade. Und dann verheimlichte man uns alles, insbesondere was die Sexualität anging. Da hatten wir wohl so ein paar vage Vorstellungen. Ich meinte immer, die Ursünde wäre einfach die Art, wie wir durch einen Unterleib zur Welt kamen, durch jenen äußerst verwerflichen Körperteil. Nie eine Erklärung, nie eine Auskunft. Wir sahen wohl, dass man die Kuh zum Stier führte, damit er ihr ein Kalb machte. Und wir stellten die Verbindung her, bis auf den kleinen Unterschied, dass wir uns sagten, zwischen Mann und Frau müsse das alles ganz anders vor sich gehen. Diese Fragen quälten uns und nie redeten wir miteinander darüber. Es wäre eine neue Sünde gewesen. Marie, hast du denn noch glückliche Erinnerungen an deine Kindheit? Wenige. Die Spaziergänge auf den Maiensäßen, wohin wir jedes Frühjahr zogen. Dort begegnete ich den Feen. Ich hatte das Gefühl, die Wälder seien bewohnt. Und ich glaube, sie sind es. Das sind meine glücklichen Erinnerungen. Aber doch, da sind die Geschichten, die ich las, und jene, die mir meine Großmutter, mein Vater erzählten. Durch sie kehrte ich zu den alten Zeiten zurück, in denen das Leben noch schön war. Doch müsste ich dir einen genauen Augenblick des Glücks sagen, ich habe keinen gekannt. Mag sein, die Erinnerung verblasst in dem Maß, wie der Körper sich verändert. Gewisse Zellen sterben ab und nehmen das Gedächtnis in ihrer Vernichtung mit. Ich glaube sogar, dass ich nie ein Gefühl religiöser Inbrunst erlebt habe. Ich hatte zu viel Angst vor dem lieben Gott. Das geht weit zurück. Ich muss 4 gewesen sein. Ich saß auf dem Boden neben einer Truhe. Ich sehe sie noch, die Truhe. Inzwischen ist sie verbrannt. Endlich. Ich muss etwas verbrochen haben. Eine kindliche Dummheit. Hatte ich einen Löffel Konfitüre genascht? Jedenfalls hat man mich derart ausgeschimpft, mir die Hölle ausgemalt, dass sich die Angst in meinem Leib verkroch wie eine Schlange. Ich war geschlagen von dem Gedanken, wenn ich in diesem Augenblick stürbe, fiel ich für immer in die Flammen. Inbrunst, was soll's da? Wenn man von Angst niedergeschmettert wird. Ich musste jedenfalls beinahe 20 werden, bis ich mich davon befreite, indem ich zu einer anderen Form der Beziehung mit dem Heiligen fand, zu einer innerlichen, nicht nach außen praktizierten. Diese Angst teilte ich mit den meisten Kindern hier und anderwärts in katholischen Landen. Und dann sprach man uns nur immer vom Tod, immer und ständig vom Tod, die wir das Leben noch lernen und wachsen mussten. Um es vulgär zu sagen, man musste immerfort die Arschbacken zusammenziehen und geradeaus gehen, um nicht sterbend in die Hände Gottes zu fallen, der uns auf dem schnellsten Weg in die Hölle schicken würde, weil wir nicht getan haben, was man tut, oder weil wir taten, was man nicht hätte tun sollen. Ein Teufelskreis, kann ich dir schon sagen. Man kam nicht daraus heraus und der Tod versetzte einen in Schrecken. Heute hat der Tod für mich nicht mehr dieses entsetzliche Gesicht. Ich kann nicht sagen, Ich wäre ihm ganz ohne jede Angst entgegen. Ich sähe ihm ganz ohne jede Angst entgegen. Das hat mit unserer physischen Natur zu tun, die dem Gedanken an das Leiden immer ausweicht. In gewissen Augenblicken nehme ich ihn sehr abgeklärt an, fast mit einem Glücksgefühl. In diesem Winter war ich im Spital. Ich dachte, ich käme nicht mehr zurück. Es gab schwierige Stunden. Der Körper wehrt sich. Der Gedanke an die Auflösung ist ihm unerträglich. Je kranker man ist, desto stärker steigt die Angst in einem auf, die man doch meistern möchte. Meine Mutter hat eine furchtbare Angst vor dem Sterben. Meine Mutter hatte eine furchtbare Angst vor dem Sterben. Ich bin glücklich, dass sie im Schlaf gegangen ist. Vater sagte in seiner letzten Stunde, Je me fais sehr. Je me fais sehr. Es macht mir Angst, im Dialekt. Ça me fait peur. Je me fais sehr. Der Gedanke ans letzte Gericht lastete auf ihm. Er sagte es einmal, dann starb er sehr schnell, sehr friedlich. Meine Generation und jene meiner Eltern ist mit glühenden Eisen gebrandmarkt worden durch die Panik vor der Hölle, vor dem Gericht der Verdammnis. Das kann man nur hassen. Das kleine bisschen ruhiges Glück, das die Leute hätten haben können, die Abgeklärtheit, die entriss man ihnen. Zugunsten von was? Sag mir, wenn es einen Gott gibt, kann er nicht die Menschen, seine Geschöpfe vernichten, zermalmen. Ich glaube aufrichtig, dass es ihn gibt. Er kann, was er erschaffen hat, auf dem Weg des Leidens verändern. Das ist ein Weg, was ein Weg der Erkenntnis ist. Die ewige Verdammnis hingegen? Kirche und Gesellschaft, die eng miteinander verbunden waren, haben uns zermalmt. Sie haben uns die Teilhabe an einem offeneren, ausladenderen, harmonischeren Leben unmöglich gemacht und Schrecken in unseren Kinderherzen verbreitet. Eines Tages hörte ich einen Psychiater sagen, von seiner Kindheit genese man nicht. Das stimmt. Alle die Ängste, die man uns aufgebürdet hat, wenn man müde ist, krank, steigen sie wieder an die Oberfläche, leben wieder auf. Das kann ich dir aufs Sicherste bestätigen. Ich habe sie durchlebt und manchmal noch im Alter. Du hattest niemanden, mit dem du dich aussprechen, dem du dich anvertrauen konntest? Ich war allein. Einmal, als ich am Ende meiner Kräfte war, weil ich ewig Fragen, auf die ich keine Antwort fand, im Kopf hin und her gewendet hatte, ging ich zur Beichte, wollte versuchen, in ein Zwiegespräch mit einem Priester zu kommen, der erleuchteter sein musste als ich. Ich habe ihm von meinen tiefen Meinungsverschiedenheiten mit der Kirche geredet, dass ich, wenn ich wirklich darüber nachdachte, nicht an die Hölle glauben konnte, dass ich nicht wahrhaben konnte, Gott könne Sünden, die in der Zeit begangen wurden, ewig strafen. Weißt du, was der mir in einem Zug geantwortet hat? Wenn Sie solche Ideen haben, passen Sie auf, dass Sie nicht selber in die Hölle kommen. Ich war 18, von Fragen gequält und bekomme diese Antwort, kurz und bündig. Ein Keulenschlag täte nicht mehr weh. Ich konnte nicht mehr schnaufen. Taumelnd kam ich aus dem Beichtstuhl heraus, völlig verlassen, ohne jede Hilfe, in die Schafherde zurückgeworfen mit jenen, die alles annehmen, die nicht zu denken brauchen. Man denkt, man bestimmt für sie. So hat man sie besser im Sack. Zum Glück war ich bereits daran gewöhnt, selbstständig zu denken. Die väterliche Erziehung war in diese Richtung gegangen. Und nun die Antwort des Pfarrers. Kein Licht, das erleuchtete, nur eine Drohung. Man hat den Eindruck, ein Spielzeug grausamer Kräfte zu sein. Füge dem die Freudlosigkeit meiner Kindheit, meiner Jugend hinzu. Und denke nicht, ich übertriebe, beklagte mich, indem ich ständig auf diese Dinge zurückkomme. Sie sind der Schlüssel zu meiner Revolte, der Schlüssel zu einer hart ertrotzten, gegen den Obskurantismus errungenen Freiheit. Manchmal gelang es mir für Augenblicke, aus dem Haus zu schlüpfen. Ich wanderte durch die Felder. Wenn ich zurückkam, gabelte meine Mutter mich auf, lauter Verdächtigungen um diese kurzen Ausflüge. Was hatte ich getan? Was, außer fliehen? Fliehen vor meiner Angst, ohne Namen, ohne Gesicht, die sich dadurch verstärkt, dass es mir nicht gelang, meine Mutter wirklich zu lieben? Ich sage es mit Beschämung, mit Gewissensbissen und Bedauern. Heute noch habe ich Albträume wegen dieser mangelnden Liebe. Auf dem Umweg über das Gebet versuche ich, an meine Mutter heranzukommen, so gut es geht. Ich habe die Gründe ihrer Unnachgiebigkeit verstanden, auch wenn ich sie nie annehmen konnte. Und außerdem hielt uns noch der Generationenkonflikt auseinander. Ich sah das Leben anders, nicht durch die Brille ihrer religiösen Besessenheit. Mehr als einmal ließ mein Vater sie dies wissen. Oh ja, mütterliche Sanftmut hat mir am meisten gefehlt. Jene Zärtlichkeit, die sie an meine Brüder wandte. Vor allem an den einen, der als Kind sehr krank gewesen war. War ich eifersüchtig? Vielleicht. Immer wenn sich die Aufmerksamkeit von ihnen auf die Jüngeren abzieht, haben die Älteren das Gefühl, zurückgesetzt zu werden. Am meisten bedauere ich, dass ich mit ihr nie eine richtige Aussprache hatte. Wenn man sich ständig einem planvollen Widerspruch gegenüber sieht, schweigt man. Da machst du dann, um dich abzusichern, deine nichtssagenden Äußerungen. Sie muss darunter gelitten, muss sich allein gefühlt haben, unverstanden. Nein, wirklich, es fehlte ihr nichts. Ich sorgte für ihr Wohlergehen. Doch war ich ausgetrocknet wie eine ausgequetschte Zitrone. Mein Vater bezeugte mir hie und da verschämte Zärtlichkeiten. Doch die Reaktionen der Erwachsenen sind nicht vorauszusehen. Sie können einem Kind sehr wehtun. Eines Tages war ich mit ihm auf dem Weg von La Tour nach Evolaine. Er war damals Angestellter bei der Post und trug eine graue Arbeitsbluse. Ich laufe ihm nach, zerre ganz glücklich bei ihm zu sein am Zipfel seiner Bluse. War er überrascht, erschrocken? Er drehte sich um und gab mir eine Ohrfeige. Ich fiel in den Staub. Ich habe von da an meine Anwandlungen gezügelt, mich gehütet, zu ihm zu stürzen. Waren die Männer deiner Generation Raubeine? Ja, der Kampf ums Überleben hat ihnen dieses Temperament geschmiedet. Mein Vater aber gehörte, wie viele Männer, im Grund zu den sanften Gemütern, die das nur nicht wussten. Heute denke ich auch, er müsse das Bild, das er sich dank meiner Mutter von den Frauen machte, auf mich übertragen haben. So schau dir meine Jugend an, nur Priester, Zwang, Arbeit, Strafe.
Twist Linery. Danke fürs Zuhören. Thank you.